ARD.
Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. In der ARD Audiothek.
Ein Sommertag 1958 im Dorf Motzenhofen in der Nähe von Augsburg. Gertraud und ihre Geschwister sind erschöpft. Stundenlang haben sie Gras gemäht. Das liegt jetzt auf dem Feld und trocknet. Da zieht ein Gewitter auf. Jetzt heißt es schnell sein, sonst war die ganze Arbeit umsonst. Wenn das Heu in den Pfützen liegen bleibt, fault es. Die Eltern sind nicht da, deshalb sind die Kinder auf sich allein gestellt. Also schickt ihre große Schwester Gertraud auf den Scheunenboden, um die Hornzen zu holen. Das sind Holzgestelle, auf denen man das Gras zum Trocknen aufhängen kann. Gertraud ist mittlerweile 14 Jahre alt und sie hat das schon zigmal gemacht. Hoch auf den Scheunenboden geht es am schnellsten, wenn sie nicht bis zur Leiter am anderen Ende des Stalls läuft, sondern einfach an der Bretterwand gleich neben dem Eingang hochklettert. Also hangelt sie sich Brett für Brett rauf. Unten wartet ihre Schwester, um die Gestelle entgegenzunehmen. Gertraud ist fast oben, da gibt das oberste Brett nach und sie stürzt mehrere Meter nach unten. Ihr Kopf schlägt auf dem Betonboden auf. Hallo, mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Reporterin für Radiowissen beim Bayerischen Rundfunk. Und das hier ist der dreiteilige Podcast Kinderarbeit, bei uns doch nicht. Ich wollte herausfinden, wie verbreitet Kinderarbeit in Deutschland und anderen Industrieländern war und wie wir sie überwunden haben. Im Laufe der Recherche habe ich aber gemerkt, es ist noch nicht vorbei. Weil es Kinderarbeit bei uns viel länger gab, als die meisten denken. Weil die Folgen bis heute spürbar sind. Und weil Kinderarbeit zurückkehrt. Auch in Ländern, die uns ganz nah sind. Kinderarbeit. Von wegen alles Geschichte.
Zum ersten Mal gearbeitet habe ich mit 12 oder 13. Körperlich war ich am Ende. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten.
Wir müssen einen Weg finden, dass die Kinder wirklich zur Schule gehen können und nicht die ganze Familie die ganze Zeit arbeiten muss.
Gegen Kinderarbeit haben Gewerkschaften schon vor 140 Jahren gekämpft und wir dachten, wir hätten gewonnen.
Ich hab geheult, weil ich nicht mehr in die Schule gehen darf, weil ich hab gerne gelernt.
Der Trend aktuell ist, dass Gesetze eher aufgelockert werden und dass man das Risiko eingeht, dass man junge Menschen verheizt.
Ich habe 4 Wochen im Krankenhaus liegen müssen, habe nicht aufstehen dürfen.
Es ist wirklich ein Teufelskreis und deshalb ist es eben so wichtig, den zu unterbrechen.
Das ist Folge 2. Matti und der Webstuhl. Die Geschichte von Matti erinnert an die von Gertraud. Auch sie arbeitet schon als Kind. Auch sie träumt davon, zur Schule zu gehen und zu studieren. Vergeblich. Und auch sie erlebt einen Unfall. Nur über 100 Jahre früher als Gertraud. In der Zeit, die den meisten von uns sofort in den Kopf kommt, wenn wir das Wort Kinderarbeit hören. Die Zeit der Industrialisierung. Kinderarbeit gab es zwar auch schon vorher. In Familien, für Feudalherren oder Sklavenhalter. Aber mit der industriellen Revolution ab Mitte des 18. Jahrhunderts nimmt die Kinderarbeit neue Ausmaße an. Warum müssen damals Millionen Kinder in Fabriken schuften, durch enge Kohleschächte kriechen und Ziegel schleppen? Wie gefährlich ist das? Und wann wird es unterbunden? Um diese Fragen geht es in dieser Folge. Und ich möchte auch erzählen, warum das Mädchen Matti im Alter von gerade mal 12 Jahren eine Schlüsselrolle spielt, als es darum geht, Unfälle in Textilfabriken zu verhindern. Dafür müssen wir in der Zeit zurückreisen, ins 19. Jahrhundert.
Ein dichter schwarzer Qualm liegt über der Stadt. Die Sonne scheint hindurch als strahlenlose Scheibe. 1000 Geräusche ertönen unablässig in diesem feuchten und finsteren Labyrinth. Die Schritte einer geschäftigen Menge. Das Knarren der Räder, die ihre gezahnten Ränder gegeneinander reiben. Das Zischen des Dampfes, der dem Kessel entweicht. Das gleichmäßige Hämmern des Webstuhls. Das schwere Rollen der sich begegnenden Wagen.
So beschreibt der französische Publizist Alexis de Tocqueville 1835 in einem Reisebericht Manchester. Die englische Stadt gilt als Wiege der Industrialisierung.
Oben auf den Hügeln erheben sich 30 oder 40 Fabriken. Ihre 6 Stockwerke ragen in die Luft. Um sie herum liegen wie willkürlich verstreut die kümmerlichen Behausungen der Armen. Man gelangt zu ihnen auf zahlreichen gewundenen Pfaden. Um dieses Asyl des Elends herum wälzt einer der Bäche langsam sein stinkendes, von den Industriearbeiten schwarz gefärbtes Wasser. Aus dieser stinkenden Kloake entspringt der stärkste Strom menschlichen Gewerbefleißes. Von hier aus befruchtet er die Welt.
Nachdem er Manchester besucht hat, will der amerikanische Unternehmer Samuel Blodgett genau so eine Stadt auch in den USA errichten. Er spricht vom Manchester of America. Und dieser Traum, oder eher Albtraum, wird wahr. Im Bundesstaat New Hampshire, an der Ostküste, entsteht eine neue Stadt, deren Fluss genauso stinkt und wo die Schlote der Textilfabriken genauso die Luft verpesten wie in England. Diese Stadt erhält 1810 denselben Namen wie ihr Vorbild, Manchester. Und in dieser Stadt wächst Mattie auf. Sie hat dunkle Haare und helle Augen. Mattie, das ist ihr Spitzname. Ihre Familie und Freunde nennen sie so. Geboren wird sie 1838 als Margaret Eloise Knight.
Alles, was ich als Kind wollte, waren ein Klappmesser, ein Handbohrer und ein paar Holzstücke. Meine Freunde waren entsetzt. Man hat mich einen Tomboy, einen Wildfang genannt, aber das hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Manchmal seufzte ich, weil ich nicht wie die anderen Mädchen war. Aber ich kam zu dem Schluss, dass ich nicht anders konnte und suchte Trost in meinen Werkzeugen.
Das hat Mattie 1872 einer Reporterin erzählt. Mattie erinnert mich total an die Bauerntochter Gertraud. Denn die war als Kind auch ein Tomboy, hat sich also nicht an Geschlechterrollen gehalten.
Ich weiß, 14 war ich, da habe ich zum Geburtstag Seidenstrümpfe gekriegt. Das war ja vorher nicht. Und da habe ich Seidenstrümpfe gekriegt, aber am Nachmittag bin ich dann mit den Seidenstrümpfen am Baum nachgestiegen, da waren sie kaputt.
Also sie waren ein Wildfang.
Lebendig.
Vielleicht hätte Mattie das an Gertrauds Stelle auch gemacht. Bei ihr selbst, rund 100 Jahre früher, hat das Geld vermutlich nie für teure Seidenstrümpfe gereicht. Als sie 6 ist, stirbt nämlich ihr Vater. Und ab da ist das Geld noch knapper als ohnehin schon. Ihr Vater war Schreiner. Und auch Mattie hat handwerkliches Talent. Das wird später noch wichtig werden. Aber schon als sie klein ist, macht dieses Talent ihr Leben schöner. Und das ihrer beiden älteren Brüder auch.
Ich habe ständig etwas für meine Brüder gebastelt. Wenn sie etwas zum Spielen brauchten, haben sie immer gesagt, die macht das für uns. Ich war berühmt für meine Drachen. Und wegen meiner Schlitten haben mich alle Jungs in der Stadt beneidet und bewundert.
Aber mit dem Tod des Vaters verändert sich das Leben der Kinder. Erst müssen die beiden älteren Brüder von der Schule abgehen und in der Textilfabrik malochen und dann auch Mattie. Mitte des 19. Jahrhunderts gehen in den USA nur die Hälfte der Kinder überhaupt zur Schule. Bei den Mädchen noch mal weniger. Und bei nicht weißen Kindern sind es sogar nur 17%. Um in den Fabriken die Maschinen zu bedienen, brauchen sie keine Ausbildung. Und eine allgemeine Schulpflicht, wie wir sie heute kennen, gibt es damals noch nicht. Die setzt sich in den USA, genau wie in Deutschland, erst durch, nachdem 1918 der Erste Weltkrieg endet.
Arbeit und Soldaten! Der unglückselige Krieg ist zu Ende! Das Morden ist vorbei!
Für Mattie auf der anderen Seite des Atlantiks kommen die neuen Gesetze zu spät. Die Grundschule kann sie zwar noch beenden, aber als sie etwa 10 Jahre alt ist, 1848, muss auch sie in die Fabrik. Genau wie ihre Brüder und ihre Mutter arbeitet sie nun für die Amerskaig Manufacturing Company. Das ist zwischenzeitlich die größte Textilfabrik der Welt. Und ein Ort, der vielen von uns vertrauter ist, als wir denken. Denn hier weben Ende des 19. Jahrhunderts Kinderhände den Stoff für ein legendäres Kleidungsstück, die ersten Levi's Jeans. Die roten Backsteingebäude der Company erstrecken sich damals über die gesamte östliche Flussseite von Manchester in New Hampshire.
Jede der Fabriken hatte ihren eigenen Glockenturm. Wenn die Glocken läuteten, war es Zeit, nach Hause zu gehen. Die Leute strömten durch die Fabriktore auf die Canal Street und über die Brücke. 9000 Leute, die durcheinander wuselten, scherzten und versuchten, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.
So beschreibt es ein Arbeiter später. Unter diesen Tausenden von Menschen sind viele Kinder. Kinder wie Matti. Von ihr selbst gibt es aber keinen Bericht darüber, wie es ist, in der Baumwollspinnerei zu arbeiten. Das ist damals leider ein generelles Problem. Kinder schuften täglich bis zu 16 Stunden, fallen ins Bett, nur um am nächsten Morgen gleich wieder arbeiten zu gehen. Wer schafft es da noch, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben? Und es können ja noch nicht mal alle schreiben. Dass es überhaupt Zitate von Matti gibt, kommt daher, dass sie ein paar Mal interviewt wurde. Vor dieser Recherche kannte ich sie zwar noch nicht, aber in den USA ist sie relativ berühmt. Warum? Dazu kommen wir noch. Matti geht ab 1848 also nicht mehr zur Schule, sondern in eine Fabrikhalle. In Hallen wie diesen ist es heiß, stickig und so laut, dass man nicht mal sein eigenes Wort versteht.
Kinder von 5 Jahren an sitzen in der unbequemsten Lage, mit zusammengezogenen Beinen und gebücktem Rücken, in überfülltem Raume am Spulrad. Schwächlinge, übermüdet, der Kopf grindig, die Augen triefend, die Brust schwindsüchtig, der Magen leidend. Zum Militärdienst taugten sie nicht, in die Schule kamen sie nicht. Und verirrte solch ein Geschöpf sich einmal dahin, so fand es wenigstens auf einige Augenblicke Schlaf und die Ruhe, welche ihm sonst die schreckliche Stimme des Werkmeisters raubten.
Wie es in den neu errichteten Fabriken zugeht, schildern, wie in dem eben gehörten Bericht über deutsche Textilfabriken, meist Erwachsene. Vor allem Beamte, Mediziner oder Intellektuelle. Kinder kommen nicht zu Wort, haben keine Stimme. Auch auf meiner Suche nach Quellen von Kindern in Fachbüchern und Katalogen von historischen Ausstellungen bleibe ich lange erfolglos. Aber dann werde ich doch noch fündig. Auf einer Plattform mit Arbeitsblättern für den Geschichtsunterricht lese ich zum ersten Mal den Namen Ellen Houghton, ein Mädchen aus Großbritannien. Von ihr gibt es Zitate. Denn sie sagt 1833 vor der Königlichen Untersuchungskommission für Fabriken aus. Und zwar auf Initiative von Aktivisten aus der britischen Mittelschicht, die sich gegen Kinderarbeit einsetzen. Wie die 10-jährige Ellen ihre Arbeit beschreibt, könnte genauso gut von Matti kommen.
Mein Arbeitstag beginnt morgens um 5:30 und endet abends um 8. Ich bin Flicker an der Drosselspinnmaschine.
Ein ähnlicher Job, wie ihn auch Matti übernehmen muss.
Ich arbeite in einem Raum mit 25 anderen. 3 Erwachsene, der Rest sind Kinder. Ich knote gerissene Fäden wieder zusammen.
Die Fäden, die auf den Spulen der Spinnmaschinen aufgezogen werden, reißen oft mehrmals pro Minute. Die Kinder haben also nur Sekunden, um sie wieder zusammenzuknoten.
Ich schaff das nicht, das habe ich meiner Mutter gesagt. Aber die schickt mich trotzdem in die Fabrik. Ich bin deshalb schon mehrmals weggelaufen.
Familien wie die von Ellen oder Matti sind in so einer Geldnot, dass sie auf den Lohn der Kinder angewiesen sind. Und sei der noch so klein. In einem deutschen Bericht über Kinderarbeit heißt es damals, Kinder unter 12 bekämen nur etwa 10% des Arbeitslohnes eines Erwachsenen. Kinder sind also verdammt billige Arbeitskräfte und steigern so den Profit der Unternehmer. Die freuen sich auch, dass Kinder, weil sie so klein sind, sogar durch die niedrigsten Stollen kommen. Oder dass ihre winzigen Hände so flink Fäden zusammenknüpfen.
Wenn ich einen Fehler mache, schlägt mich der Aufseher, Mr. Swanton. Oder er nimmt einen Lederriemen und peitscht mich aus. Das passiert alle paar Tage. Mit seinen Händen macht er, dass mein Kopf wehtut.
Das erzählt die 10-jährige Ellen Houghton vor dem Fabrikausschuss.
Einmal, als ich zu spät gekommen bin, hat mir der Aufseher Eisengewichte umgehängt. Ich musste damit in der Fabrikhalle auf- und ablaufen. Das ging nur gebückt. So schwer waren die. Die anderen Arbeiter haben sich über mich lustig gemacht. Sie haben mich im Vorbeigehen beschimpft und gezwickt, bis ich hingefallen bin.
Kinder wie Ellen und Matti sind in der Industrialisierung grauenhafter, für uns heutzutage unvorstellbarer Gewalt und Willkür ausgesetzt. Über 100 Jahre später, in den 50er Jahren, im schwäbischen Dorf Motzenhofen, darf auch die Bauerntochter Gertraud auf keinen Fall zu spät kommen.
Wissen Sie noch, wovor Sie als Kind Angst hatten?
Ja, also dass man einfach, wenn man nicht rechtzeitig zum Essen gegangen ist, da hat es dann Schimpfe gegeben, wenn man nicht gekommen ist. Da hat halt Mama bei der Tür ausgeblieben, dann sind wir gerannt. Aber was habe ich noch Angst gehabt? Im Keller bin ich nicht gern gegangen, weil bei uns ist man, wenn man was angestellt hat, in den Keller gesperrt worden. Und da war ich mehrmals drunten. Keller habe ich gar nicht mögen.
Und wenn Gertraud und ihre Geschwister nicht spuren, greifen die Eltern damals nicht nur zur Kellerstrafe.
Man hat halt mitarbeiten müssen. Man hat nicht immer gewollt, man hat schon manchmal gemault. Da hast du halt mal eine Watschen gekriegt.
Gertraud berichtet von dieser Gewalt, als sei das nichts. Während unseres Gesprächs wechselt auch immer wieder ihre Haltung zu solchen Erlebnissen. Ich hatte sie ja gefragt, wovor sie Angst hatte als Kind. Und da erzählt sie vom Keller. Aber im nächsten Moment tut sie das Ganze ab.
Aber Keller, das ist an euren Keller gespürt worden, wenn sie was angestellt haben. Es war halt so, mein Gott.
Vielleicht ist das auch nicht überraschend, dass sie das so sieht. Denn es war ja leider tatsächlich ganz normal. Auch körperliche Gewalt. Wer nicht hören will, muss fühlen, war in den Nachkriegsjahrzehnten noch ein beliebter Spruch von Eltern und Lehrern. Die Prügelstrafe an Schulen hat Bayern erst 1983 abgeschafft, als letztes Bundesland. Und das sogenannte Züchtigungsrecht in der Familie gab es in Deutschland bis ins Jahr 2000. Vieles, was uns heute vielleicht selbstverständlich erscheint, wie Kinderrechte oder auch Arbeitnehmerrechte, musste erst mühsam erkämpft werden. Im 19. Jahrhundert, in der Zeit der Industrialisierung, ist es sogar lebensgefährlich, zur Arbeit zu gehen. Immer wieder passiert es, dass Kinder von Webstühlen oder anderen Maschinen zerquetscht werden. Schwefeldämpfe und Metallstaub setzen sich in ihren Lungen fest. Ihre Beine, Füße und Rücken verkrümmen. In den Bergwerken drohen Steinschläge und Explosionen. Und überall grassiert die Schwindsucht, Tuberkulose. Das sind unwürdige Bedingungen für Kinder wie Erwachsene. Gleichzeitig sind Kinder besonders schutzbedürftig, weil sie sich schlechter wehren können, weil sie sich gerade erst entwickeln und sie ihr ganzes Leben, das ja noch vor ihnen liegt, die Folgen tragen müssen. Auch Matty, das Mädchen, das die besten Drachen und Schlitten von Manchester baut, macht die Arbeit in der Baumwollfabrik krank. Sie muss husten, kriegt schwer Luft. Weberhusten oder Baumwollfieber nennt man das. Ausgelöst durch die Baumwollfasern, die sie täglich einatmet. Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen.
Ehrenwerte Gentlemen, erkundigen Sie sich genau über unsere Situation,
schreiben 1836 Kinder aus der Textilindustrie an das britische House of Commons. Neben Gewerkschaften und Initiativen sind sie es selbst, die für ihre Rechte eintreten. Eintreten müssen, weil kaum ein Erwachsener etwas tut.
Wir respektieren unsere Herren und sind bereit, für unseren Lebensunterhalt und den unserer Eltern zu arbeiten. Aber wir wollen mehr Zeit, um uns auszuruhen, ein bisschen zu spielen und lesen und schreiben zu lernen. Wir finden, dass es nicht richtig ist, dass wir von Montag früh bis Samstagnacht arbeiten und leiden müssen, um andere reich zu machen.
Was die Kinder fordern, wirkt heute wie das absolute Minimum. Eine Begrenzung ihrer Arbeitszeit auf 10 Stunden pro Tag. Solche Höchstarbeitszeiten und Altersgrenzen werden in Europa und den USA aber erst nach und nach eingeführt. Zum Beispiel der 12- oder 10-Stunden-Tag. Oder ein Mindestalter von 9 Jahren für die Arbeit in der Fabrik. Das gilt dann schon als Erfolg. Preußen verabschiedet ein solches Gesetz 1839. Allerdings nicht, weil der preußische König plötzlich sein Herz für Arbeiterkinder entdeckt hat, sondern weil er Soldaten und Bürger will, die nicht schon als Kind ihren Körper ruiniert haben und die in der Schule Disziplin lernen. Die USA brauchen noch mal 100 Jahre länger, bis 1938, für den Fair Labor Standards Act. Und all diese Gesetze sind voller Ausnahmen und Schlupflöcher. Für die Landwirtschaft gelten sie nicht. Und Kontrollen gibt es fast keine. Das liegt auch am Widerstand der Unternehmer. Die reden das Elend schön, da ist dann von der wohlfeilen, also billigen Herstellung der Fabrikerzeugnisse die Rede. Im Ausland arbeiten die Kinder doch auch. Gesetze dürften nicht zulasten der Konkurrenzfähigkeit gehen. Erinnert ein bisschen an Argumente heute, zum Beispiel gegen das Lieferkettengesetz. Kaum zu glauben, finde ich dieses Zitat aus der Zeitung Edinburgh Review. Die schreibt Mitte des 19. Jahrhunderts ernsthaft:
Fabriken sind die besten und wichtigsten Lehranstalten für Kinder. Wenn sie sich auf der Straße herumtreiben, ist das viel schlimmer, als wenn sie in den Spinnereien in Sicherheit gebracht werden.
Von Sicherheit kann aber keine Rede sein. 1850 in Manchester, New Hampshire. Mattie ist 12 Jahre alt. Es ist ein Tag, der nicht nur ihr Leben für immer verändern wird. Sie ist in einer Fabrikhalle voller Webstühle. Entweder, weil sie dort selbst arbeitet oder weil sie einen ihrer Brüder besucht. Da sind sich die historischen Quellen nicht einig. Klar ist, die Webstühle hämmern unerträglich laut, wie immer. Plötzlich löst sich eines der Weberschiffchen. Das ist ein längliches Holzteil, etwa Unterarm groß. Das schießt im Webstuhl mit einem Faden dran immer hin und her. Und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein flaches Schiff, daher der Name. Und so ein Weberschiffchen löst sich aus der Maschine. Es verwandelt sich so in ein lebensgefährliches Geschoss. Denn es hat eine Mordsgeschwindigkeit und die beiden spitzen Enden sind auch noch metallverstärkt. Das Weberschiffchen fliegt also durch den Raum und bohrt sich in ein Mädchen, das gerade am Webstuhl arbeitet, verletzt es schwer. Blut breitet sich auf dem Boden aus. Vielleicht bricht Panik aus. Vielleicht ist das für die Arbeiter aber auch schon Routine. Denn herausspringende Weberschiffchen sind damals eine der Hauptursachen für Unfälle in den Baumwollfabriken. Die 12-jährige Mattie blickt zu dem verletzten Mädchen, das auch sie hätte sein können. Wieso tut keiner was? Das fragt sich Mattie in den Tagen nach dem Unfall. Wieso ist noch keiner auf die Idee gekommen, die Webstühle umzubauen? Sie braucht nicht lang, da weiß sie wie. Sie verankert das Weberschiffchen besser im Webstuhl und sorgt dafür, dass sich keine Fäden mehr darin verheddern und es rauskatapultieren. Wie genau diese Sicherheitsvorkehrung funktioniert, da widersprechen sich die historischen Quellen. Was man weiß, Mattys Idee setzt sich durch. Nicht nur in der Amoskake Manufacturing Company in New Hampshire, sondern auch in anderen Fabriken. Leider hat sie ihre Idee nicht patentieren lassen. Wahrscheinlich weiß sie da noch gar nicht, was das ist. Ein Patent. Sie ist ja erst 12. Mattie hat Webstühle also für alle sicherer gemacht. Weitere Unfälle verhindert. Aber finanziell hat sie nichts von ihrer Erfindung. Die Geschichte von Margaret Mattie Knight ist einerseits bestärkend. Da ist dieses kleine 12-jährige Mädchen, das schafft, woran Ingenieure gescheitert sind. Sie macht die Arbeitswelt für alle sicherer. Und es ist nur die erste von vielen Erfindungen. Als junge Frau entwickelt Mattie zum Beispiel eine Maschine, die Papiertüten, die vorher mit viel Handarbeit hergestellt wurden, automatisch schneidet, faltet und klebt. Diese Erfindung lässt sie patentieren. Und sie ist der Grund, warum die Erfinderin Mattie nicht in Vergessenheit geraten ist. Denn solche Tüten benutzen wir ja bis heute beim Einkaufen. Andererseits versetzt mir Mattys Biografie auch einen Stich. Wenn ich mir nämlich vorstelle, was noch alles möglich gewesen wäre, wenn man ihr mehr als die Grundschule ermöglicht hätte. Wenn sie in einer Gesellschaft aufgewachsen wäre, die Kinder nicht in Fabriken verheizt. Die nicht zulässt, dass Familien so arm sind, dass sie anders nicht überleben. Die technisch begabte Mädchen groß macht, statt sie klein zu halten. Mattie selbst sagt später, mit über 70, in einem Interview mit der New York Times:
Ich bin nicht überrascht, dass ich es so weit gebracht habe. Schade finde ich nur, dass ich nicht die gleichen Chancen wie ein Junge hatte, meinen Beruf richtig zu lernen.
An dieser Stelle muss ich wieder an Gertraud Seidel denken. Die Bauerntochter aus Motzenhofen bei Augsburg, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben. Zwischen ihr und Mattie liegen über 100 Jahre. Und doch haben sie so viel gemeinsam. Nichts fand Gertraud schöner, als zur Schule zu gehen und zu lesen. Trotzdem musste sie 1958 in der 8. Klasse gegen ihren Willen von der Schule abgehen. Auch deshalb, weil sie ein Mädchen war.
Ich habe keine Ehre aufgehabt, wie ich auf die Welt gekommen bin, weil ich ja wieder ein Mädchen war. Das vierte Mädchen.
Ehre aufheben bei jemandem. Das ist bayerisch für beeindrucken oder Freude bereiten. Gertraud hatte also den Eindruck, so richtig gefreut haben sich ihre Eltern erst, als nach ihr dann doch noch ein Sohn kommt. Und der hatte mehr Freiheiten als seine Schwestern.
Der ist in St. Ottilien ist der gewesen. Der hat zum Pfarrer studieren, ist er weggekommen. Schulamtsdirektor ist er geworden, bis er mit seiner Laufbahn fertig war. Klar,
Und würden Sie sagen, es lag daran, dass er der Jüngste war?
Nee, das, weil er der Sohn war.
Die Mittel der Familie sind begrenzt und da kriegt der einzige Sohn den Vorzug. Gertraud dagegen darf auf keine höhere Schule. Nie, was sie so gern wollte, Englisch lernen. Nie studieren. Anders als Matti erlernt sie zwar ihren Beruf richtig. Sie macht nach der Schule eine landwirtschaftliche Ausbildung. Und sie sagt, sie liebt es, Landwirtin zu sein.
Das ist so vielseitig. Jeden Tag ist was anderes da. Also langweilig ist da nie.
Aber sie hätte gern die Wahl gehabt. Und es ist auch eine gefährliche Arbeit, gerade für Kinder. Es ist Sommer 1958. Seit Monaten ist Gertraud fast jeden Tag auf dem Feld, seit ihre Eltern sie im Mai aus der Schule genommen haben. Sie muss helfen bei der Ernte der Frühkartoffeln, der Getreideernte, der Heuernte. Und dann ist da dieser Tag. Auf dem Feld trocknet das gemähte Gras.
Da war schlecht Wetter angesagt, also wir müssen das heim. Hansenauer und Vater und Mutter waren nicht da. Wo die waren, weiß ich nicht, aber die waren beide nicht da.
Es ist die Szene vom Anfang dieser Folge. Das Heu darf auf keinen Fall in den Pfützen liegen bleiben, sonst fault es. Und die ganze Arbeit war umsonst. Die Eltern sind irgendwo unterwegs. Die Kinder brauchen Holzgestelle, um das Heu darauf aufzuhängen. Die sogenannten Hornzen. Und die lagern auf dem Scheunenboden. Die 14-jährige Gertraud geht sie holen.
Und so hätten wir sonst in den oberen Stall gehen müssen, da war eine feste Lorte. Aber ich bin ja hinten an der Bretterwand hochgestiegen.
Das macht sie immer so. Die anderen auch.
Das oberste Brett hat ausgelassen und ich bin mit dem Brett auf dem Betonboden.
Ihr Kopf schlägt auf. Sie wird bewusstlos. Gertrauds ältere Schwester, die mit ihr in die Scheune gekommen war, ruft den Krankenwagen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was für eine Angst sie gehabt haben muss um ihre kleine Schwester. Erst auf dem Weg ins Krankenhaus, nach etwa 20 Minuten, wacht Gertraud wieder auf. Sie ist benommen, muss sich immer wieder erbrechen. Ihr Kopf pocht vor Schmerz.
Habe ich einen Schädelbruch gehabt und habe 4 Wochen im Krankenhaus liegen müssen, habe nicht aufstehen dürfen.
21.000. So viele Kinder verletzen sich allein in den Jahren 1950 bis 58 in Westdeutschland bei Arbeitsunfällen in der Landwirtschaft. Das geht aus einer damaligen Anfrage an den Bundesarbeitsminister hervor. Und das sind nur die Fälle, die für Entschädigungen von der Berufsgenossenschaft in Frage kamen, wo es also auch einen Arbeitsvertrag gab. Unfälle wie der von Gertraud kommen noch obendrauf.
Und du bleibst liegen, du bleibst liegen.
Das hat ihr der alte Doktor im Krankenhaus eingebläut, erinnert sich Gertraud.
Du bleibst liegen, das ist ganz was Schlimmes, was du hast. Und du bleibst, ich bin doch einer gewesen, der nicht lang liegen geblieben ist. Ich war schon ein sehr lebhaftes Kind, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist noch mal gut gegangen. Gertraud hat keine bleibenden Schäden von dem Sturz. Und ihre Eltern sind einfach erleichtert, dass sie überhaupt wieder aufgewacht ist, haben nicht geschimpft. Und auch bei Matti und dem Webstuhl ging es letztlich gut aus. Sie hat mit ihrer Erfindung weitere Unfälle verhindert. Ich würde jetzt gern sowas sagen wie Kinderarbeit. Das war ein dunkles Kapitel, aber nach der Industrialisierung im 20. Jahrhundert kam das Jahr XY und dann haben wir dieses Kapitel endgültig geschlossen. Ab da waren die Gesetze so streng und alle hatten genug Geld, sodass kein Kind mehr arbeiten musste. Aber leider endet diese Geschichte nicht mit Matti und auch nicht mit Gertraud.
Mein Name ist Cinzia. Zum ersten Mal gearbeitet habe ich mit 12 oder 13.
Cinzia kommt aus einem Land, in dem wir wahrscheinlich alle schon mal waren. Aperol Spritz getrunken und uns gesonnt haben. Wo wir unseren Urlaub genießen. Vielleicht sogar auf dem Campingplatz, wo Cinzia bis vor ein paar Jahren illegal arbeitet.
Die Atmosphäre war sehr angespannt. Und es war anstrengend. Körperlich war ich am Ende. Ich war ja erst 12 Jahre alt und habe pro Nacht nur 3 Stunden geschlafen.
Es geht nach Italien. In der nächsten Folge von Kinderarbeit. Bei uns doch nicht. Das war Kinderarbeit. Bei uns doch nicht. Ein Podcast von mir, Paula Lochte. Redaktion Andrea Breu und Yvonne Meyer. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Roland Böhm. Sprecherinnen und Sprecher Diana Gaul, Enrico Spohn und Katrin von Steinburg. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2024. Wer noch mehr über die Geschichte der Kinderarbeit in Deutschland wissen will, dem empfehle ich die TV-Doku »Kein Spiel – Kinderarbeit in Deutschland nach 1945«. Den Film finden Sie in der ARD-Mediathek. Weitere Radio-Wissen-Ausgaben zum Thema Kinderarbeit und Kinderrechte finden Sie in der Podcast-Reihe »Alles Geschichte« in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Matti und der Webstuhl.